Wir hören das Heilige Evangelium zu diesem Sonntag, das auch der von der Kirche vorgesehene Predigttext heute ist. Bei Matthäus lesen wir im 5. Kapitel. Jesus lehrte seine Jünger und sprach: Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch da. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so gehe mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet. Und wende nicht dich ab von dem, der etwas von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute, lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Liebe Gemeinde, eine vielleicht sehr unbequeme und unangenehme Frage am Anfang. Wann hast du zum letzten Mal, wenn dir einer eine runtergehauen hat, die andere Wange auch noch hingehalten? Oder es muss ja nicht gerade eben mit der Hand geschehen, es kann ja auch verbal geschehen mit Worten. Wann hast du eben eingesteckt, wenn dich einer beschimpft, ohne zurückzuhauen und das Ganze dann so richtig schön eskalieren zu lassen? Ja, die Bergpredigt hat's in sich. Auch diese beiden Abschnitte heute, die uns doch kritische Fragen stellen. Was ist die Bergpredigt eigentlich? Martin Luther hat die tröstliche Feststellung getroffen in seiner Schrift von der weltlichen Obrigkeit, dass unter 1000 Menschen, die sich Christen nennen, nur einer die Bergpredigt hält. Naja, tröstlich, nicht? Vielleicht bist du ja oder bin ich der eine. Aber wenn man genau hinguckt, ach nein, so ist es dann doch wieder nicht, dass wir gleich stolz behaupten können, ja, ich mache das, was Jesus hier sagt. Mein Vorgänger in der Lutherischen Stunde hat gesagt, Lutz Pötsch, die Christusvollkommenheit erreichen wir nicht. Und deshalb brauchen wir die Vergebung. Hier liegt mit Sicherheit eine entscheidende Betrachtungsweise, auch dessen, was in der Bergpredigt steht. Aber dennoch darf man nicht einfach zu schnell dazu übergehen und sich entschuldigen. Klar doch, das kann keiner einhalten, also hacken wir das ab und wissen, wir brauchen Vergebung und das war's dann. Nein, ein bisschen tiefer muss man da schon bohren. Was ist also die Bergpredigt? Wir wissen alle, wir sind als getaufte Christen neue Menschen geworden. Ich hoffe, das ist uns allen jeden Tag klar, dass wir in der Taufe eben auch Gottes Kinder geworden sind, dass wir eingegliedert sind in den Leib des Christus, wie es etwa Paulus im 1. Korintherbrief beschreibt. Wir sind Glieder am Leib Christi oder im Epheserbrief. Er ist das Haupt, das im Himmel ist. Das heißt, so wie dein Fuß Willensempfänger ist deines Kopfes, auch wenn wir das natürlich nicht mehr bewusst so realisieren, nicht wahr? Wir überlegen uns ja nicht bei jedem Schritt, aha, jetzt muss ich diesen Schritt gehen, also Befehl vom Kopf an den Fuß, mache diesen Schritt. Es läuft bei uns eben, weil es eingeübt ist, ganz automatisch. Wer vielleicht nach schwerer Krankheit mal wieder ein bisschen das Laufen lernen und üben musste, der hat das vielleicht mal so ein bisschen auch verstanden, wie das zusammenhängt. Wenn das bei uns also so ist und in der Bibel dasselbe Bild gebraucht wird, vom Glied und dem Leib und dem Haupt, dann ist ja klar, wenn wir in der Taufe in den Christus, nach Römer 6, in sein Kreuz und Auferstehen, eingepflanzt sind geradezu, dass dann Christus in meinem Leben eine entscheidende Funktion hat. Er ist der Steuermann. Er ist der, der meinem Leben die Richtung gibt. Ich bin durch die Taufe ein neuer Mensch, ein Christusmensch geworden. Aber dann kommt ja sofort die Frage, wenn ich ein Christusmensch bin, in meinem Lebensalltag, wie wirkt sich das aus? Ich kann ja nicht auf der einen Seite so immer wieder leben, wie wenn ich ganz schon durch den Glauben und die Taufe im Himmel wäre, aber hier auf Erden, da benehme ich mich so, wie alle um mich herum das so praktizieren, dann ist das ja irgendwo ein Stück Schizophrenie. Also, wir brauchen auch gewisse Regeln, wie man als Christusmensch in diesem neuen Leben lebt. Das neue Leben in Christus führt also auch zu einem neuen Verhalten. Und weil das so ist, finden wir in den Briefen des Neuen Testamentes ja am laufenden Band auch immer wieder das, was man mit diesem unangenehmen Wort Ermahnung bezeichnet. Aber spannend ist, dass da bei Paulus vor allem, wenn es um die Ermahnung geht, immer das Wort Parakalein steht. Kalein heißt rufen. Und es heißt eben aber auch trösten. Und das dazugehörige Hauptwort ist der Parakletos, der Tröster im Johannesevangelium. Also, bei Gott hat die Ermahnung nicht diesen blöden moralischen Zeigefinger, mit dem man alles tot machen kann, sondern da ist die Ermahnung eingebettet in den Trost. Gott ermahnt uns also nicht, damit wir keine Freude am Leben mehr haben sollten. Nein, Gott will, dass du Freude am Leben hast. Aber er will dir eine gewisse Spielregel geben, die das auch gelingen lässt, dass du an seiner Hand lebst. Es ist ein Stück Lebensweisheit, die uns Jesus hier übermittelt. Auch gerade mit diesen beiden schwierigen Punkten. Also zunächst die Vergeltung. Naja, wir wissen, wie die Welt reagiert. Die sagt, wie du mir, ha klar doch, so ich dir. Haust du mir eine runter, dann haue ich zurück. Wollen wir doch mal sehen, wer zuerst am Boden liegt und zuletzt noch aufrecht steht. Frage ist aber gleich bei diesem Prinzip, was bringt das eigentlich? Hast du das schon mal ausprobiert? Hast du da schon mal Erlebnisse gehabt? Etwa ja auch in der Familie oder auch am Arbeitsplatz, in der Schule. Was bringt das eigentlich, zurückzuschlagen? Und hast du vielleicht schon einmal probiert, wie das ist, dir haut jemand gewaltig eins um die Ohren mit seinen Worten, du bist zutiefst getroffen, aber du schweigst, du lässt dich nicht provozieren. Es gibt Menschen, die haben ja Spaß dran, Streit zu suchen. Die lieben das. Die fühlen sich erst richtig wohl, wenn es um sie herum so richtig knallt und kracht. Aber was ist, wenn du nicht auf das Spiel eingehst und bist still? Das Erste ist, du nimmst dem anderen sein Erfolgserlebnis. Es irritiert. Was soll das denn jetzt? Der verhält sich ja gar nicht so, wie ich das jetzt erwarte, dass der nun zurück und dann kann ich wieder und dann geht das immer weiter. Du kannst dem anderen dadurch, dass du dieses Prinzip durchbrichst, auch den Mund stopfen. Auch nach dem Wort, das gibt ja noch im Volksmund so ein Wort, haust du meine Tante, hau ich deine Tante. Aber wir wissen auch, wenn wir nur die tägliche Nachricht im Fernsehen oder in den Zeitungen sehen, dann erleben wir, was das alles Schreckliches beinhaltet. Nein, die Welt, die dieses Prinzip hat, so wie du mir, so ich dir, kommt damit nicht zur Ruhe, nicht zu einem wirklichen Frieden, kommt damit nicht zu einem wirklichen, beruhigten und gelingenden Leben. Nein, deshalb hält Christus etwas dagegen. Mit seiner Verhaltensweise für seine Geschwister, die wir ja sind, seine Brüder und Schwestern, indem er sagt, nicht wie du mir, so ich dir, sondern er sagt dir, wie er mir, so ich dir. Verstehen wir den Unterschied? Was macht er denn mit mir? Haut er mich jedes Mal zu Boden, wenn ich gesündigt habe? Und sagt, raus hier, weg hier, mit dir will ich nichts mehr zu schaffen haben. Oder ruft er mich, komm her zu mir, der du mühselig und beladen bist. Ich will dich erquicken, ich will dir Ruhe gewähren. Wie macht er das? Wir dürfen zur Beichte kommen, wir dürfen das Evangelium hören. Er nimmt uns immer wieder an, trotz allem. Und damit hat er ein Lebensprinzip in die Welt hineingelegt, das dieser Welt mit Hass und Totschlag radikal widerspricht. Und gleichzeitig einen lebensbejahenden Ausweg eröffnet. Das dürfen wir heute Morgen wieder neu hören. Und wenn wir dann eben feststellen, dass die Gemeinde Jesu Christi im Neuen Testament verstanden ist als ein vorab sichtbar werden des ewigen Reiches Gottes, dass in der Gemeinde in aller Brüchigkeit sich etwas spiegelt von dem neuen Leben, das eben nicht auf Vernichtung, auf Mord und Totschlag, auf Hass und Vorurteile ausgerichtet ist, dann merken wir, aha, Jesus will, dass du und ich und wir alle miteinander Leuchtfeuer seines neuen Lebens, seiner neuen Ordnung werden, die uns eben strahlen lässt. Und das kommt ja hier in der Bergpredigt dann auch noch. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid eine Alternative. Wir reden ja viel in den letzten Jahrzehnten auch in unserem Land von Alternativen, alternative Lebensentwürfe und was das so alles ist. Aber ihr Lieben, wenn da nicht eine Voraussetzung ist, dann funktioniert das alles nicht, weil dann doch immer wieder Egoismen sich durchsetzen, weil dann doch wieder Rechthaberei mit verbunden ist und. Nein, es kommt schon darauf an, dass wir uns von Christus, so wie er uns erneuert hat in unserer Taufe, immer wieder erneuern lassen, rundum erneuern, wie man es ja auch mit Reifen mal machen kann, dass wir dauernd in diese Werkstatt Christi kommen, wo wir rundum erneuert werden. Nämlich jedes Mal, wenn wir die Hand aufgelegt kriegen in der Beichte, wenn wir zum Heiligen Mahl kommen, dann passiert das wieder. Und dann gibt er uns auch Kraft, und das hast du vielleicht auch schon erlebt, wie du plötzlich über dich herauswächst und merkst, ja, in der Welt gilt die Rechtsvergeltung, der politische Brauch des Gesetzes, wie die Theologen das nennen. Und bei Christus geschieht die geschenkte Liebesvergeltung. Aber das setzt voraus, dass da Menschen sind mit einem durch die Liebe des Christus neu rundum erneuerte Herzen existieren, die auch dadurch einen neuen Blick für alles kriegen. Und wisst ihr, wenn ich mir vorstelle, wie ich als alter Sünder immer wieder zu Christus kommen darf und er mir die Sünden vergibt Und er hätte wahrscheinlich allen Grund zu sagen, Mensch, du alter Esel, hau ab hier. Mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Wisst ihr, wenn ich mir das klar mache, dann merke ich, es gibt eigentlich keinen Grund, warum ich mit einem anderen nicht auch so umgehen sollte. Auch wenn er mich geärgert hat, auch wenn mir seine Nase nicht gefällt, auch wenn ich mit ihm Konflikte aushalten muss, aber es kommt ja immer darauf an, wie ich das mache, wo ich mich hin orientiere, ob auf Gewalt, auf Vergeltung des Bösen mit Bösem oder Überwinden durch Vergebung. Und natürlich macht die Bergpredigt klar, es kommt darauf an, auch immer wieder bereit zu sein, Unrecht zu erleiden, statt zurückzuhauen und Unrecht mit allen Mitteln zu vergelten. Und da ist mir eingefallen bei der Vorbereitung ein Wort aus 1. Johannes 5, Vers 4. Ihr kennt das auch. Dieses Wort, das ist ja eine gewaltige Aussage. Unser Glaube, was ist unser Glaube? Ist der Sieg. Der Sieg, der die Welt besiegt hat. Stell dir das vor. Heute Morgen hast du vielleicht vorm Spiegel gestanden und kamst dir, naja, die Nacht war vielleicht nicht so toll und was so alles immer ist, kamst dir so ein bisschen als Verlierer vor. Bist du nicht. Du bist Sieger. Auch wenn es manchmal nicht so aussieht. Und als Sieger stehst du auf der Seite dessen, der den Sieg errungen hat, und der ist stark. Und der macht uns immer wieder stark. Und dann kann es auch passieren, wenn mich einer zwingt, eine Leistung zu vollbringen, hier, wie das auch hier steht, wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so gehe mit ihm zwei. Lass dich nicht zwingen, sondern tu es freiwillig. Das beeindruckt den anderen und das gibt dir auch eben ein gutes, ein beruhigtes Gewissen. Ja? Und wenn man dieses Christusprinzip anwendet, schafft man es unter Umständen, aus Feinden Freunde zu gewinnen. Es ist schon etwas Wichtiges und wir stehen ja heute gerade in diesen Wochen ganz neu vor diesem Problem mit den vielen Menschen, die da zu uns kommen. Und es ist sehr spannend, wie man da die Reaktion erlebt von Christen und von Nichtchristen. Die einen sagen, helfen, und ich habe das im Fernsehen, hat sich bis in hohen Norden rumgesprochen, bis zum nördlichen Polarkreis gleichsam, wie hilfsbereit viele Münchner eben gewesen sind bei diesem schlimmen Massenansturm. Wie offen die Herzen waren und wie damit auch Zeichen gesetzt worden sind. Wir haben aber auch das Recht, eben auch Grenzen zu setzen. Dass man nicht Vergeltung übt, heißt nicht, dass man in jeder Hinsicht nachlässig ist und alles durchgehen lässt. Macht ihr bei euren Kindern ja auch nicht, ihr vergebt ihnen, ihr sagt ihnen aber doch auch immer wieder, hoppla, hier ist eine Grenze, wenn du die nicht einhältst, dann kann daraus Schlimmes passieren. Das beißt sich nicht gegenseitig, das gehört zusammen. Aber es kommt auf die Gesinnung an. Warum tue ich das? Will ich unbedingt zeigen, ich bin der tolle Typ, will ich unbedingt mich klammern an all das, was ich errungen habe, dass mir ja kein Fremder in die Quere kommt? Und dass mich das ja nicht eventuell was kostet? Oder sage ich, okay, ich helfe, aber es muss auch in einem gewissen Rahmen bleiben. Das ist im Moment eine schwere Situation. Und wenn wir da Vorurteile hören gegen die Fremden, die kommen, und viele von denen kommen ja nun nicht nur, weil sie gerne hier besser leben wollen, sondern wirklich, weil sie eben Schreckliches erlitten haben. Die Tage war im Fernsehen ein junger Mann zu sehen mit einer Beinprothese und einem amputierten Arm, der sich dann auch auf den Weg gemacht. Das hat er in Syrien verloren durch einen Bombenangriff. Und jetzt hat er sich da auf den Weg gemacht. Das ist schon etwas. Da sollte man nicht das Herz verschließen. Und daraus wird auch Segen erwachsen. Und das Zweite, was hier dann eben angesprochen wird, die Feindesliebe. Was heißt das eigentlich, dem Christus nachfolgen? Im Mittelalter, und das kannte auch Luther, hatte man den Begriff der Imitatio Christi. Und Imitatio heißt ja Nachahmung. Christus nachahmen. Also nicht nur hinter ihm hertrotteln, sondern eben auch das, was er verkörpert und lebt, was er sagt und tut, auch eben nachahmen. Freilich, wir werden dabei immer wieder scheitern. Und man darf die Bergpredigt jetzt auch nicht missbrauchen, indem man daraus ein Gesetz macht, bei dem man sagt, wenn du nicht die ganze Bergpredigt hältst, bist du kein Christ. Ich habe Christen kennengelernt, die so denken. Das ist nicht biblisch. Denn warum, wenn Jesus das so gedacht hätte, warum hätte er uns denn dann das Geschenk der Sündenvergebung gegeben? Das hat er ja als Gabe in die Gemeinde reingelegt, in die Kirche, dass uns das vergeben werden kann und im Endgericht nicht um die Ohren gehauen wird. Aha, da merken wir, der Herr Christus wusste um dieses, was Luther so treffend formuliert hat, zugleich gerecht und zugleich Sünder. Warum das so ist, weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass in der Römerbriefvorlesung von 1515 auf 16 in Wittenberg die Studenten Luther gefragt haben, ja, warum ist das denn so? Und da hat er eine Antwort gegeben, mit dem sich Theologiestudenten heute wahrscheinlich nicht mehr so ohne weiteres zufrieden geben würden. Er hat ihnen nämlich lateinisch entgegengeschleudert, sic statutum est. So ist es festgesetzt. Ende der Diskussion. Nicht? Also, wir stoßen da auch einfach an Grenzen. Wir können nur zur Kenntnis nehmen, Christus gibt uns eine neue Lebensregel und diese Lebensregel will die Welt des Hasses und eben des Zerstörens, des Mordens, der Vorurteile, aus dem immer nur Schlimmeres wieder geboren wird, überwunden sehen, eben durch sein Lebens- und Liebesprinzip, das er uns in die Herzen hineinlegt. Aber wir leben noch hier, wir tragen noch den Leib, eben auch der von der Sünde geprägt ist, etwa Römer 8 kann man das nachlesen. Also es bleibt eben so, dass wir dabei auch immer wieder scheitern. Und so ist die Bergpredigt eben ein doppeltes. Einmal eben immer wieder auch eine tröstende Ermahnung, Mensch, es gibt doch eine Alternative. Ihr habt es doch nicht nötig, dieses fatale System der Welt einfach immer wieder um jeden Preis mitzuspielen. Nimm doch meine Alternative an. Das ist doch für alle Beteiligten segensreich. Aber gleichzeitig wird die Bergpredigt für uns immer wieder zu einer Bußpredigt, weil wir merken, da bleibt vieles offen. Da bleiben wir immer wieder auf der Strecke und wir dürfen das auch eben immer wieder zugestehen und müssen nicht so tun, als ob das anders wäre. Denn wenn es heißt in der Nächstenliebe, dass man eben, wie es Jesus dann hier sagt, nicht nur den Freund lieben soll und den Feind hassen, sondern auch den Feind lieben soll, den, der einem nicht gefällt, dann ist das ja eine gewaltige Sache. Meine Freunde suche ich mir aus, wie sie mir gefallen. Die Nächsten kann ich mir nicht aussuchen. Die legt Gott mir immer wieder vor die Füße. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter steht dafür. Und Gott bringt uns auch immer wieder in Situationen, wo eben Nächstenliebe einfach gefragt ist, die da nicht eben nur das ihre suchen darf. Aber wir dürfen bei der Nächstenliebe auch nicht übersehen. Du sollst deinen Nächsten lieben. Damit hat die Kirche sehr oft das Doppelgebot der Liebe gestoppt und hat den Nachsatz nicht mehr betont, nämlich, Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In der Bibel steht nirgendwo, du sollst dich ablehnen, du sollst dich hassen. Nein. Wenn Gott zu uns Ja sagt und wir Gottes Kinder sind, heißt dann darf ich auch zu mir Ja sagen. Und dann darf ich eben auch meinen Lebensbereich leben. Aber einschließlich eben derer, die Gott mir vor die Füße legt und nicht ausschließlich. Das ist der entscheidende Unterschied. Feindesliebe, aber das schaffen nicht wir aus unserer eigenen Kraft. Und wir merken gerade an dem Punkt, wir brauchen den Christus, der uns mächtig macht, der uns Kraft gibt, der es möglich macht, dass wir auch eben über unseren eigenen Schatten springen und auf Menschen zugehen, die wir absolut nicht mögen. Aber Christus legt sie uns vor die Füße und wir versuchen, auf sie einzugehen und mit ihnen ein neues Verhältnis aufzubauen. Feindesliebe wird dann aber auch zu einem Gotteszeugnis. Denn da, wo wir über den Schatten springen, weil Christus uns über den Schatten gleichsam hinweghebt, da werden wir zu Zeugen für das Neue, für die Welt des Lebens und der Liebe, die Gott in Christus in diese Welt hineinbringt. Und dann endet ja dieser Text, ja, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das war das Wort, wo Lutz Pötzsch eben sagte, ja, das erreichen wir ja nicht. Aber das ist aber unsere Zukunft. Wir sollen ja dahin kommen, auch wenn wir jetzt immer wieder scheitern. Und deshalb ist die Beichte so wichtig und das Heilige Mahl, weil wir da nämlich immer wieder weggenommen bekommen, was uns von diesem Vollkommensein, wie der himmlische Vater vollkommen ist, trennt. Und Gott, wenn er sich wieder mal über dich geärgert hat, schaut seinen Sohn an und dann sieht er dein Gesicht. Und er schaut dich an und dann sieht er das Gesicht seines Sohnes. Und dann schenkt er uns wieder ein Stück der Vollkommenheit. Das macht uns neuen Mut, das gibt neue Lebensfreude und das gibt auch die Kraft, nachzudenken und dann eben doch mal zu überlegen, geht es nicht auch anders? Feindesliebe wird dabei zu einem zentralen Kennzeichen christlicher Existenz. Und das Besondere etwa ist, auch wenn es immer wieder durchbrochen wird, die Genfer Konvention, die im 19. Jahrhundert ja geschaffen worden ist, daraus das Rote Kreuz ja eben auch entstanden, in der definiert ist, der verwundete Gegner ist kein Feind mehr. Er ist zu behandeln wie die eigenen Leute. Das ist ein ganzes Stück dieser Botschaft der Bechpredigt. Und es gibt Beispiele genug, wo es eingehalten wird. Leider wird es auch immer wieder nicht mal eingehalten. Aber man darf sehen, der Christus zieht seine Spuren bis hin eben auch in das Leben der Völker und ihren Umgang untereinander. Möge der Herr uns schenken, dass wir immer wieder auf den Christus schauen und nicht das, was die Leute so erzählen drumherum, dass wir uns da orientieren, um damit auch auf der richtigen Seite zu bleiben. Das walte Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Amen.